Der Lohn der Heiligen. Mein Predigtitel ist für Leute, die genau zuhören, vielleicht noch ein bisschen theologisch gebildet sind, bereits eine Provokation. Vielleicht haben sie es gemerkt, vielleicht nicht. Wie kommt der da vorne auf die Idee, an einem Reformationssonntag über Lohn zu reden und über Heilige? Die hat man doch an der Reformation abgeschafft, die Heiligen. Und Lohn ist doch genauso wenig das, was im Zentrum der Reformierten steht. Ist doch alles Gnade, da muss man nicht schaffen dafür, kein Werk machen. Was ist mit dem Verdienst von Martin Luther, mit dem Johannes Calvin, mit dem Ulrich Zwingli und viele andere Reformatoren, Vadian von St. Gallen und diverse sonst? Was soll das? Heilig, die Heiligen, ich habe es vorher beim Eingang schon erwähnt, das sind wir, das sind Sie und ich. Und da sind Sie wahrscheinlich ziemlich überrascht, aber der Paulus, der spricht die Gläubigen als Heilige an. Heilig heisst, deine Sünden sind dir vergeben. Es gilt nicht mehr, was du falsch gemacht hast im Leben. Heilig heisst, Gott schaut mich so an. Und er ist der, der richtet. Er ist der, der zählt, wenn man bewertet, ist jemand heilig oder nicht. Vielleicht ist die Herausforderung bei uns dann ganz besonders, wenn wir das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, von wegen heilig, dass nicht nur ich darf heilig sein vor Gott, sondern dass eben auch mein Nachbar, mein Nächster, der, der mich vielleicht manchmal nervt, die, die mich manchmal nervt, ebenso heilig sind, wenn sie da auch Sachen machen, die mich vielleicht persönlich provozieren. Lohn, gerade nochmal so ein Stichwort, kommen wir ebenfalls über, gemäss Bibel. Und es ist mir wichtig, dass wir mal einfach das Ganze anschauen, das Thema Heilig, Heiligkeit und Lohn, weil ich glaube auch, dass es einen inneren Zusammenhang hat. Wir kommen zum ersten Punkt, das Wunderbare an der Reformation. Ich wende mich natürlich nicht gegen das Reformiertsein, aber auch nicht gegen Katholik, um das geht es überhaupt nicht, um die Konfession. Das Wunderbare an der Reformation, ich habe da in dieser Serie, die wir ja anschauen, immer wieder mal die Goldfischli gehabt, die gefallen mir, die sind so farbig, sind so lebhaft. Am Anfang, das erste Bild, das sie gesehen haben, sind alle im Aquarium drinnen, in einem kleinen Glas, ein bisschen zusammengepfercht. Ob das alles ist, was gedacht war damals mit dem Christentum, glaube ich nicht. Und manchmal braucht es so einen Sprung aus dem Wasserglas, auch wenn man noch nicht so genau weiss, was dann eigentlich kommt. Ist da natürlich todesmutig, aber Sie werden dann sehen im Laufe der Predigt, es hat noch jemand anders ein freies, weiteres Wasserglas. Im Römerbrief schreibt der Paulus an die Christen von Rom, und die kennt er nicht, die sind ihm einfach bekannt, weil er von ihnen gehört hat, von ihrer Liebe zu allen Heiligen, heisst es dort, also zu allen Christen, Liebe zu Gott, ihr Werk, ihr Handeln, ihr Leben. Durch ihn, Jesus, haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Gnade ist etwas, das unverdient ist. Gnade ist etwas, das du nicht leisten kannst. Das ist eben so urreformiert oder urbiblisch, müsste man sagen, damit sich da nicht irgendwelche Katholiken dann betupft fühlen. Das geht nicht um Konfession. Urbiblisch, wir haben Zugang zu dieser Gnade, zu dieser Lebensquelle, in der wir stehen, durch Jesus, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Schauen Sie den Text ein bisschen an und überlegen Sie sich, was heisst das für mich? Was bedeutet das? Der Paulus schreibt an wildfremde Christen, die gläubig sind, ist klar, es gibt nicht einfach alle Menschen, alle Christen, Nachfolger von Jesus, die ihr Leben Gott geweiht haben, wo sich umspricht, die haben eine tiefe Liebe zu Gott und zu ihren Nächsten. Er sagt denen, wir sind begnadet, wir haben Zugang, offenen Eingang, wie eben ein Zertifikat, um bei Gott vortreten. Da steht Jesus drauf. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ich weiss nicht, wie ich hoffe, dass Sie das machen. Ich mache es selten, ich bin mir wenig bewusst, ich versuche mir das anzugewöhnen. Gott Danke zu sagen für die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Das ist nicht Arroganz. Es wird oft dann so taxiert, dass wir irgendwo das Gefühl haben, komm jetzt, also, du bist nicht besser als die anderen und hast doch auch deine Fehler und so weiter. Und ein bisschen Demut würde gut tun. Der Paulus, Völkerapostel, von Gott gesendet, um uns zu lehren, er sagt, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Mit anderen Worten, ich bin stolz drauf, ich freue mich auf den Himmel. Ich bin ein Heiliger, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Ich gehöre zu ihm. Erkauft durch des Lammes Blut, ich sage es jetzt ganz fromm, einfach da gilt etwas Grossartiges. Und sich rühmen hat mit dem zu tun, dass man gewiss ist. Du rühmst dich nicht, hey, ich habe einen Sechser im Lotto und weisst es noch gar nicht. Also, kannst schon, aber wirst nachher ausgelacht oder die Leute schütteln den Kopf, wenn du dann keinen Sechser hast. Und sich rühmen heisst, ich weiss es mit Bestimmtheit. Ich weiss es ganz sicher. Und der Paulus schreibt an die Heiligen zu Rom. Sie können nachschauen in ihrer Bibel, egal welche Übersetzung. An die Heiligen in Korinth, in Ephesus, in Philippi, in Kolosse, also die verschiedenen Briefe, die er geschrieben hat, schreibt er immer an die Heiligen zu. Die einen hat er kennt, die hat er besucht, die Kirchen sind entstanden durch seine Missionsreise und andere hat er nicht kennt, aber auch denen attestiert er, ihr seid heilig. Warum ist das so wichtig? Reite ich da jetzt einfach auf ein Wort umeinander, wo letztlich, ja, dann ist es halt, dann sage ich das jetzt auch noch, nehme ich sie mein frommes Vokabular auf. Und das geht es nicht. Es geht nicht um fromme Sprache. Und ich erlaube mir da innen so zu reden, weil ich nehme an, sie interessieren sich für die Inhalte. Aber auf der Strasse rausgehe ich natürlich nicht sagen, hoi, weißt du, ich bin ein Heiliger. Das wird niemand verstanden. Sondern es geht darum, ich möchte mit dem, was ich da sage, einfach zeigen, was ist unsere Grundlage? Von was gehen wir aus? Und ich glaube, dass die wenigsten Christen das wissen, sich dessen bewusst sind. Und weil wir es nicht wissen, und das, wenn möglich, noch kaschiert mit einem Deckmäntel, mit einem frommen, ja weisst, wir sind doch alle nur Menschen, ja weisst, wir sind doch alle keine Heilige, oder es passiert halt, das ist halt so, ich habe irgendwie eine griechische Wurzel und das sind ein bisschen aufbrausende Menschen oder ich habe das und das. Entschuldigen wir uns für einen Lebensstil, der nicht adäquat ist, dem, was wir sind. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Dass wir uns rausreden, wir können ja nicht anders, wir sind nur Menschen. Und klopft sie mal das Neue Testament ab auf die Aussage, wo es dann eben heisst, ihr müsst nicht menschlich denken, sondern göttlich. So Aussagen hat es. Bekehrung, ich sage jetzt all die Reizworte, wo der Paulus sagt, kehret um, wo die Propheten gesagt haben, wo Jesus gesagt hat, wo die Jünger gesagt haben, die Apostel gesagt haben. Die Umkehr ist, ändert euren Sinn, ändert euer Denken. Mit anderen Worten, wir müssen neu denken. Und das heisst auch, ich denke neu über mich. Wer bin ich? Wie bin ich? Wie sieht Gott mich? Er sieht mich als Heiliger, als Sohn oder als Tochter von Gott. Und wenn dann nachher dir Gedanken kommen, wenn du irgendetwas falsch gemacht hast, und das wirst, mache ich auch. Und ich tue das nicht entschuldigen, ich sage nur, es passiert. Wenn das ist, dann musst du nicht sagen, ja, ich bin halt auch bloß ein Mensch. Nein. Du bist ein Heiliger, der jetzt mal kurz auf die Schnauze gefallen ist, aber jetzt stehst du wieder auf und gehst weiter. Du bist ein Heiliger, eine Heilige. Es ist ganz entscheidend, wie wir uns sehen. Die einen kennen vielleicht das Buch «Nicht wie bei Räubers». So ein Kinderbuch, wo ein Räuberkind nachher in eine Königsfamilie hineinkommt. Und dort, in dieser Königsfamilie, sobald es zu essen gibt, stürzt sich natürlich gerade auf den deckten Tisch und fängt an essen und Zeug und Sachen und merkt, so benimmt man sich nicht. Es muss umdenken, es muss umlernen. Weil es die Gepflogenheiten nicht kennt, weil es nicht weiss, hey, ich bin im Fall ein Königskind, Noblesse oblige, Adel verpflichtet, benimm dich wie ein Königskind. Und genau das ist der Schlüssel. Wenn wir sehen, wer wir sind, werden wir uns anders benehmen. Darum ist es so wichtig, darum reite ich jetzt ein bisschen auf dem umeinander. Ich hoffe, Sie alle, auch die im Kirchengemeindehaus und die sonst schauen, sehen sich und können sich durchringen zu dieser Sicht. Ich bin gläubig, hoffentlich sind Sie es, sonst werden Sie es bitte, kann man heute machen. Ich bin heilig, ich bin angenommen, Gott liebt mich. Im Epheserbrief und auch im Kolosserbrief heisst, wir sind heilig, unbefleckt, tadellos, unanklagbar. Ich habe es auch griechisch nachgeschaut. Hagios, Amomos und Anenkletos heisst dort. Unanklagbar. Warum? Weil das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, gilt. Er ist gestorben am Kreuz. Er hat die Schuld der Menschheit getragen. Und jeder, der an ihn glaubt, für den gilt das. Egal, was für eine Konfession oder ob du aus der Kirche austreten bist. Es gilt. Und das müssen wir glauben. Das ist ganz wichtig. Zum zweiten Punkt. Das Bequeme an der Reformation. Wenn man so redet, ja, wir sind Heilige und alles ist gut und Gott ist zufrieden mit mir und so weiter, dann kommt so die menschliche Natur zum Zug, bei den einen vielleicht noch ein bisschen mehr als bei den anderen. Ja gut, dann muss ich nichts mehr machen, dann kann ich jetzt einfach tun, was ich will. Das ist die Befürchtung von den Frommen. Du, das kannst du nicht so sagen, also dann lassen die Leute zu Hause, das geht doch nicht. Wir haben da einerseits die Aufforderung von Paulus an die Christen in Galatien. Lasst uns Gutes tun, nicht müde werden, zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Also auch die Aufforderung, und scheinbar haben sie es nötig gehabt, sonst hätte er es nicht geschrieben. Hey, geht nicht auf, lasst nicht nach. So in der Anfangsbegeisterung ist es eins, Jesus nachzufolgen, aber nachher, nach 10 Jahren, nach 20, nach 30 Jahren oder noch länger, ist es etwas anderes. Vielleicht schon nach einer Woche, nach einem Monat, wenn man die ersten Früchte hat, wenn man sieht, es ist nicht alles einfach rosarot. Es wird schwierig, es ist ein Kampf des Glaubens. Und der Luther, der da das Lied dichtet hat, und wenn die Welt voll Teufel wäre, das ist die Erfahrung, hey, da hat es einen Haufen Widerstand, er wird vogelfrei erklärt, er ist persona non grata, der Kaiser verfolgt ihn, der Papst ist gegen ihn, alle sind gegen ihn, kommst du das Kopfgeld über, wenn du ihn umbringst. All das hat er durchmachen. Das war radikal. Und ich sage nicht, dass ich uns das wünsche, aber in Zeiten, wo ich auch, und da sind wir drin, zunehmend unchristlicher werden, ist es wichtig, dass man sagt, ich setze aufs richtige Pferd. Ich weiss, wer ich bin, ich weiss, was ich will und ich weiss, wohin ich gehe. Das ist ganz entscheidend. Wenn wir das ablehnen, also dann kommt es nicht gut. Und sola gratia lehren ist die Gefahr vielleicht, dass man nachher die Vergebung missbrauchen will, aber dann haben die das machen, die haben nicht begriffen, um was es geht. Die Erneuerung, das Umdenken, das Metanoiete, das eben tut Buße, wo überall propagiert wird, in der ganzen Bibel, hat dann irgendwo nicht gefruchtet. Weil die Propheten im Alten Testament haben davon geredet, es gibt eine Zeit, da wird der Mensch grundsätzlich verändert. Gott wird ihm ein neues Herz hineingeben und das alte Herz, das steinige Herz, wie es dort heisst, wird er rausnehmen und gibt ihnen ein fleischernes Herz, ein neues Herz, ein neues Denken. In der Computersprache vielleicht einen neuen Chip, eine neue Taktik, also Intel Inside oder was dann immer. Aber einfach, dass wir das irgendwo verstehen können, da ist etwas neu gemacht worden seit Pfingsten an der Menschheit, die an Gott glaubt. Die, die an ihn glauben, sind innerlich neu. Und mit dieser neuen Taktik musst du anfangen zu leben, musst du darauf hören, auf den Heiligen Geist, und das machen, was er sagt. Und danach passiert das auch, dass wir gut tun, weil wir haben eine neue Ausrichtung. Nicht mehr uns selber, wie geht es mir am besten, was ist mein Bestes, wo kann ich am meisten profitieren, sondern Reich Gottes Ausrichtung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ich möchte etwas vorlesen aus dem 2. Jahrhundert. Wir haben es eingeblendet. Ein Brief an Diognetus, der ein bisschen schildert, wie die Christen damals gesehen worden sind. Es sind nur so einzelne Zitate, man findet es auch im Internet, noch einen längeren Text, aber das geht dann zu lang für heute. Sie bewohnen ihr jeweiliges Vaterland, aber nur wie fremde Ansässige. Sie erfüllen alle Aufgaben eines Bürgers und erdulden alle Lasten wie Fremde. Jede Fremde ist für sie Vaterland und jede Heimat ist für sie Fremde. Sie sind im Fleisch, aber sie leben nicht nach dem Fleisch. Auf Erden halten sie sich auf, übrigens, sie sind im Fleisch, ich meine, sie sind normale Menschen, aber sie leben nicht wie normale Menschen. Auf Erden halten sie sich auf, aber im Himmel sind sie Bürger. Habt ihr gehört? Im Himmel sind sie Bürger, eben die Heiligen. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und überbieten durch ihre eigene Lebensweise die Gesetze. Jesus hat einmal gesagt, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, hebe auch die andere her. Ich sage nicht, das sei immer so. Das ist, er hat auch nicht immer so gehandelt, dass er wehrlos ist. Aber einfach, es ist ein anderes Lebensprinzip. Arm sind sie und machen doch viele reich. Die Christen leben sichtbar in der Welt und sind doch nicht von der Welt, vom Herkömmlichen. Die Christen im 2. Jahrhundert sind so beschrieben. Der Luther hat, ich habe das mal gelesen, ich habe es leider nicht gerade das Zitat gefunden, Ende von seinem Leben das Gefühl gehabt, zum Teil ein bisschen zweifelt an der Reformation. Warum ist das eine passiert, nämlich Freiheit? Es hat Aufstände gegeben, es hat Bauernaufstände gegeben, alles Mögliche. Krieg natürlich dann noch. Aber warum sind Menschen nicht jetzt plötzlich bedacht darauf, dass sie Reich Gottes suchen? Sondern jetzt hat man einfach nicht mehr die Gesetze, die vorher gelten haben. Du kommst ins Fegefeuer, du kommst in die Hölle, du wirst braten, du wirst schmoren. Und all die Drohungen, die gewesen sind, die sind weggefallen. Wir haben ja jetzt sola gratia, allein durch Gnade. Und irgendwie das andere, was es dazu braucht, die Umkehr, der Neuanfang, der ist irgendwo wie bei manchen Leuten nicht kapiert worden oder zu wenig betont oder was auch immer. Er ist, was ich in diesem Zitat gelesen habe, ein bisschen frustriert gewesen. Wir Menschen sind seit Adam gefallene Sünder. Ich sage es jetzt halt in dieser frommen Sprache, sonst muss ich auch wieder erklären, aber sie versteht mich wahrscheinlich. Aber die Propheten haben verkündet, es gibt eine Zeit, wo Gott eine innere Erneuerung schafft, wo er seinen Heiligen Geist schickt. Das ist seit Pfingsten, wo die Menschen innerlich neu gemacht werden. Und das ist entscheidend, auch für uns, auch heute. Sonst sind wir chancenlos. So kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Beglückt Werke tun. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Da haben wir beides, oder? Also so von wegen Heilig und auch von wegen Lohn. Wichtig ist der Glaube. Wichtig ist, dass wir vertrauen, dass wir glauben. Jetzt, man kann sich nicht etwas einreden, ist mir auch klar. Mache ich auch nicht. Ich bin viel zu kritisch, auch zu selbstkritisch mir gegenüber. Aber wir sind in unserem konkreten Lebensvollzug im Alltag, müssen wir wissen, wie muss ich mich richtig verhalten, dass ich glauben kann. Und das heisst, Wir werden bombardiert mit allen möglichen äußeren Einflüssen, aber auch innerlich, innere Stimmen, die uns dann sagen, ich habe es vorher schon ein Stück weit ein bisschen erwähnt, wenn einem etwas passiert, was nicht gut ist, wo man falsch gehandelt hat, ja, schau, du bist auch nicht besser. Oder wieso sollte jetzt Gott dich gern haben? Wieso solltest du ein Heiliger sein? Schau mal, wie du lebst. Schau mal, was da ist. Wir müssen einen festen Grund haben, wo wir draufstehen können. Wir müssen wissen, wer wir sind. Und wir müssen auf das schauen, was man nicht sieht, auf das Unsichtbare schauen und nicht auf das Sichtbare. Und Sichtbare heisst, ja, da ist jetzt mal ein Fehler passiert, aber jetzt ist eben die grosse Frage, bin ich jetzt ein Sünder, der einfach per se Sünder ist, oder bin ich ein Heiliger, der ab und zu mal noch etwas falsch geht? Obwohl ich sage, okay, aufstehen, der Stab von der von sich schütteln und weiterlaufen, weitergehen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und das, denke ich, ist sehr, sehr entscheidend. Der Angriff kommt so, wie wir es schon ganz am Anfang in der Bibel treffen. Gott sagt, alles ist erlaubt, ausser ein Baum. Ich kenne die Geschichte. Die Schlange sagt, wenn du von dem einen Baum isst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und die beiden Menschen, die Eva zuerst, Adam nachher, fallen darauf hin. Sie sind schon wie Gott. Sie sind nach dem Ebenbild von Gott geschaffen. Es muss sich jetzt bewähren. Aber sie sind schon wie Gott. Und wenn wir gläubig sind, ist es gleich. Wir sind wie Gott. Das klingt jetzt ein bisschen krass, müssen wir alles Haufen dazu sagen, aber dann haben wir 5 Stunden. Aber wir dürfen nicht auf die Stimme hören. Wir dürfen diesen Verführungen nicht nachgeben, die äußerlich kommen. Aber wir müssen sagen, nein, da ist etwas Besseres, da ist etwas Grösseres, da ist ein Lohn, den Gott gibt. Eben die Perspektive, da kommt etwas nachher und schon jetzt in diesem Leben, nicht einfach ein Vertrösten aufs Jenseits, da kommt etwas nachher, wo viel mehr wert ist als das, was mir jetzt im Moment angeboten wird, wo vielleicht verführerisch gut aussieht. Der blöde Äpfel, den sie dann gegessen haben oder was immer für eine Frucht war. Das gleiche Schema funktioniert bei Jesus, das ist interessant. Er wird versucht am Anfang seiner Mission, wenn du Gottes Sohn bist, sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Ist die Frage, ob Jesus Gottes Sohn ist. Er ist es. Aber es ist so gut verknüpft miteinander, dass er eigentlich könnte sagen, ja, soll ich jetzt die Steine umwandeln oder nicht? Und das geht es nicht. Er wird angegriffen in seiner Identität. Wer bin ich? Ich bin ein Heiliger. Ich bin Sohn Gottes, Tochter Gottes. Also merkt ihr etwas? Es ist sehr geschickt eingefädelt, dass man sich aufs Falsche fokussiert und sich auf irgendeine Diskussion einlädt, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Um das geht es überhaupt nicht. Am Schluss von seinem Leben von Jesus heisst es, kann man nachlesen in der Bibel, wenn er Gottes Sohn ist, soll er jetzt vom Kreuz absteigen. Dann glauben wir an ihn. Dann werden wir ihn auch anbeten. Wieder der Angriff an der Identität. Wer bist du? Folgt mir nach, sagt Jesus. Wir sollen ihm nachfolgen. Und man könnte damit rechnen, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass die gleichen Versuchungen auf uns kommen wie auf ihn. Unsere Identität wird angegriffen. Und darum ist es so wichtig, und das wäre so ein bisschen dann die Abrundung vom Ganzen, dass wir wissen, was ist der Lohn, der uns erwartet. Nicht im Sinn von, ich habe mehr als der andere und so weiter, sondern es geht ums Wesentliche. Was ist wesentlich? Was ist das Zentrum? Was ist das, was bleibt? Dass ich mich auf das ausrichte. Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden. Es gibt Lohn. Es gibt ganz einen Haufen Stellen, ich lasse die jetzt weg, sonst haben wir zu lang. Aber es gibt ganz einen Haufen Stellen, die von Lohn reden im Neuen Testament. Leute, die bauen auf Gold, Silber, Heu und so weiter. Oder auch Samen ausstreuen und dann kommt 60-fach, 100-fach, 30-fach Talent. Der eine hat 1, 2 und 5. Also es gibt jene Beispiele. Suchen Schätze im Himmel und nicht auf Erden, wo die Motten angraben und so weiter. Und als letztes noch ein kleines Bildchen, wo ich möchte uns alle, mich inklusiv, auffordern. Ja, eins weiter. Wag den Sprung ins Neue. Wag eine persönliche Reformation. Es wartet ein Wasserglas auf dich. Auch wenn es den Flug zwischendurch braucht, wo man ein Stück weit ins Sprungtuch hineingumpelt, wo die Feuerwehr parat hat, das ist ein anderes Bild, wo man muss einfach sagen, ich verlasse meine Sicherheit, aber ich will das Neue. Es ist langweilig in diesem blöden Wasserglas rein. Einfach nur so ein bisschen rausglotzen, was draussen passiert und selber nichts erleben. Christsein ist ein Wagnis, aber, wie es Martin Luther gesagt hat, wenn die Welt voll Teufel wäre, nicht so tragisch. Ein Wörtlein kann ihn fehlen, Gott ist da. Er verbürgt sich für uns, für dich und für mich. Er steht uns bei, er stellt uns auf, er hat ein volles Ja zu dir und zu mir. Und mit dem gehen wir ins Leben und durchs Leben. Amen.